Domradio weltweit zusammen mit dem katholischen Hilfswerk Renovabis. Mit einer Sendung rund um Buße und Verzicht zur Besinnung auf das Wesentliche, auf die letzte Lebenszeit Jesu Christi, auf dessen Tod und die Vorbereitung auf Christi Auferstehung an Ostern, die sogenannte Fastenzeit. Die Esskultur in der Fastenzeit ist ja bekanntlich eingeschränkt. Besonders freitags verzichten die Gläubigen auf Fleisch. Zu diesem Thema begrüße ich nun ganz herzlich am Telefon den Geschäftsführer der Kommission der Orthodoxen Kirche Deutschlands, den Bischöflichen Rat Nikolai Thon. Ihnen einen schönen guten Tag, Herr Thon.
Ja, schönen guten Tag, Herr Klopp.
Grundsätzlich, Herr Thon, man unterscheidet in der Fastenkultur der Orthodoxen Kirche, so habe ich es mal gehört, zwischen strengem und leichtem Fasten. Was bedeutet das für die Einnahme der Mahlzeiten?
Diese Unterscheidung in der Form haben wir eigentlich gar nicht, sondern wir haben Fastenregeln, die bestimmte Speisen in ihrer Art, also wenn Sie so wollen, ein qualitatives Fasten ausschließen. Das beginnt mit dem Fleisch, das also die Fastenzeiten, und das sind einmal die Fastenzeit vor Ostern, dann ist es die Fastenzeit vor Weihnachten. Und dann ist es die Fastenzeit vor dem Fest der Apostel Petrus und Paulus und die Fastenzeit vor dem Entschlafen der Gottesmutter am 15. August sowie prinzipiell alle Mittwoche und Freitage. Das sind also grundsätzlich alles fleischlose Tage. Die Fastenzeit vor Ostern haben aber auch den Ausschluss dann von Milchspeisen, also alles, was mit Milch und Eiern bereitet wird, dann von Fisch, dann auch von Krustentieren und jetzt gestuft, also in dieser Weise. Und das Strengste, was aber dann eben nur für den Karfreitag gelten würde, wobei viele Gläubige am Karfreitag erstmal bis zum Abend gar nichts essen, wäre dann auch der Verzicht auf gekochte Speisen.
Wenn ich das jetzt einmal umgekehrt ausdrücken möchte, was darf ich denn essen und trinken?
Im Wesentlichen eben Speisen, die jetzt nicht mit Fleisch, auf jeden Fall nicht, wenn man es eben strenger hält, auch nicht mit Fisch oder mit Eiern und Milch bereitet sind. Also was man darf, und daran merkt man, wo das herkommt, dass es natürlich aus dem Bereich der Mittelmeerkultur erwachsen ist. Sie dürften also theoretisch an den meisten Tagen Hummer essen, allerdings ohne Mayonnaise. Das heißt also, daran sehen wir auch, dass diese Fastenregeln natürlich nicht jetzt eins zu eins auf unsere hiesigen Breiten übertragbar sind. Denn diese Schalentiere gelten bis heute, kann man das im Mittelmeerraum sehen, als mehr als minder als Beifang vom Meer her und nicht als so besonders Krabben und so weiter. Und noch einmal, das Wichtige ist nicht, was in den Mund hinein, sondern was aus dem Munde herauskommt, wie der Apostel sagt. Das heißt also, dass zum Beispiel Reden und so weiter natürlich viel wichtiger ist, dass das der Fastenzeit angemessen ist.
Ich hatte ja gelesen, dass es eine klar definierte Einteilung von wechselweise strengem und leichtem Fasten gibt. Das schließen Sie jetzt aus?
Ja, nun, natürlich ist es ein strengeres Fasten dann, wenn ich eben jetzt die Speisen alle nicht esse, beziehungsweise nur eben sozusagen auf der unteren Rangliste. Und wenn ich natürlich Fisch esse, dann ist es ein leichteres Fasten. Was natürlich, ich weiß nicht, wo Sie es gelesen haben, was natürlich damit gemeint sein kann, ist auch, dass sicher die Fastenzeit vor Ostern von viel mehr Gläubigen strenger gehalten wird als beispielsweise das sogenannte Apostelfasten, was also vom Sonntag nach Pfingsten bis zum Fest der Apostel Petrus und Paulus, also am 29. Juni, dann gehalten wird. Das wird sicher von vielen relativ leicht, also das heißt auch kein Fleisch, aber doch meistens schon Fisch gegessen wird und so weiter in der Praxis.
Was mich auch beeindruckt hat, ist, dass in der orthodoxen Kirche die Fastenwochen durch die sogenannten Vorfastenwochen eingeleitet werden. Was passiert in diesen Wochen?
Da passiert erst einmal nicht so viel im persönlichen Leben, aber in der Kirche werden also entsprechend in den Lesungen entsprechende Beispiele der Buße und des Fastens herausgestellt. Es gibt zum Beispiel einen Sonntag des Zöllners und Pharisäers, wo also die Lesung vom Zöllner und Pharisäer ist und wo eben auch damit der Gläubige auch quasi gewarnt wird. Du sollst zwar fasten, aber meine nicht, dass du durch das Fasten das Himmelreich erreichst. Oder am folgenden Sonntag ist dann die Lesung vom verlorenen Sohn. Auch da wieder die gleiche Botschaft. Der bereit ist, umzukehren, Buße zu tun, der wird vom Vater aufgenommen. Nicht derjenige wie der ältere Sohn, der stolz darauf verweist, aber ich habe doch immer hier alles geleistet.
Haben Sie zufälligerweise ein leckeres orthodoxes Fastenrezept auf Lager, das Sie uns einmal nennen können? Können Sie da was empfehlen?
Ich kann Ihnen ein Buch empfehlen.
Aha.
Und zwar hat einmal ein deutscher Autor mit seinen griechischen Freunden ein Buch zusammengestellt, das den schönen Titel trägt, was vor den Festtagen so gut schmeckt. Und in der Tat gibt es eine ganze Reihe von, jetzt in Griechenland natürlich mittelmeermäßig geprägt und von daher eigentlich auch wirklich gut schmeckend, Fastenrezepte, die also sich ganz klar an die eben genannten Regeln halten, aber sonst in Russland gibt es das dank der dortigen Vegetation ein bisschen weniger oder in Folge, weil dort natürlich nicht so viele frische Dinge zur Verfügung stehen, aber auch dort, es gibt eigentlich in jedem orthodoxen Land auch angesichts der Länge der Fastenzeiten, wenn Sie alles zusammenrechnen, einschließlich der Mittwoche und Freitage, kommen Sie ja auf einen guten Teil des Jahres, gibt es eigentlich schon gut schmeckende, nahrhafte und trotzdem den Fastenregeln entsprechende Rezepte.
Dann sage ich Dankeschön für das nette Gespräch, lieber Herr Thon. Wir werden in der kommenden Stunde nochmal miteinander sprechen. Nikolai Thon, der Geschäftsführer der Kommission der Orthodoxen Kirche Deutschlands und gleichzeitig bischöflicher Rat. Bis später, Dankeschön.